So dürfen wir einsteigen in die heutige Predigt. Also wir kommen schon wieder an ein Ende. Dieser Serie frischer Wind. Für mich persönlich ging das ein bisschen schnell. Und ich habe dann gedacht, zum Glück ist das ja so, dass Jesus in jedem Gottesdienst, unabhängig vom Thema, genau das bewirkt. Die Beziehung zu ihm immer wieder erfrischt. Und nicht nur, wenn wir hier zusammenkommen, sondern auch im Alltag. Immer, wenn wir persönliche Zeiten mit Gott haben, dürfen wir genau das erwarten. Und wenn du jetzt denkst, ja, ging wirklich ein bisschen schnell. Frischer Wind, da habe ich gar nichts gespürt. Möchte ich mal eine Rückfrage stellen. Wie stellst du denn dir diesen frischen Wind eigentlich vor? Hast du auf irgendetwas gewartet? Hast du auf irgendetwas gehofft? Hast du zumindest die Fenster geöffnet, dass der frische Wind hineinkommen kann? Ja, wir haben der Hauszelle am Mittwoch noch kurz ausgetauscht. Was würden wir hoffen? Was würden wir erwarten? Und das hat mich so cool gedünkt, als jemand sagte, ich würde mir erwarten, frischer Wind heißt doch etwas ganz Neues. Meine Jesus-Beziehung hat frischen Wind bekommen. Also wenn das ein Ehepaar sagt, in unserer Beziehung weht ein frischer Wind, ja, dann ist ganz etwas Neues aufgebrochen. Dann ist Liebe neu entfacht, da ist neue Leidenschaft füreinander, vielleicht ein neuer Zugang zueinander gefunden. Und das wünsche ich mir nach wie vor für uns alle. Dass wir einander berichten, ich erlebe Gottes Gegenwart auf eine neue Art und Weise. Weißt du, als er gesagt hat, etwas Neues, habe ich zuerst gedacht, ja, neu. Jesus ist ja derselbe. Aber als zweiter Gedanke habe ich gedacht, ja, Jesus ist groß genug, dass er uns immer wieder einen neuen Aspekt von seiner Güte zeigen darf. Dass wir doch einander berichten, ich erfahre sein Reden zu mir ganz neu, sein Wirken an mir ganz neu. Ich habe eine ganz neue Leidenschaft, Zeit mit Jesus zu verbringen und so weiter. Ich möchte uns ermutigen. Weißt du, das ist nicht kühnes Wunschdenken. Es ist Gottes Verheißung an uns. Die Bibel sagt, nahe ist der Herr denen, die ihn anrufen. Allen, die aufrichtig nach ihm rufen. Diese Verheißung ist ausgesprochen über deinem und meinem Leben. Sucht Gottes Nähe, steht im Jakobusbrief. Dann wird er euch nahe sein. Mit dieser Einladung, mit dieser Sehnsucht wollen wir doch immer wieder erwarten, dass Jesus Neues, frischen Wind in unser Leben hineinbringt. Wie? Ja, wir haben vor 2 Wochen an Pfingsten darüber geredet, geistliche Schatzheber zu sein. Nicht liegen lassen, was Jesus für uns parat hat. Zungengebet war da ein Stichwort. Wir haben über Zeiten der Anbetung geredet. Über Zeiten der Stille. Die Nähe Gottes suchen. Und heute, zum Abschluss, wollen wir uns von einer ganz konkreten Form inspirieren lassen, die vielleicht etwas vergessen gegangen ist. Ihr könnt es schon lesen, Zeiten des Fastens. Und wir müssen heute sicher gut aufpassen, dass wir das Verdienstdenken großräumig umfliegen. Darum geht es nämlich beim Fasten nicht. Fasten ist nicht ein Hebel, den wir ansetzen können, um Gott zu bewegen, aber aus der richtigen Haltung heraus, aus den Motiven, die die Bibel uns zeigt, können da ganz starke Zeiten daraus entstehen. Und wir gehen heute von Matthäus 4 aus. Und alle, die eine Bibel dabei habt, schlagt doch die Bibel auf. Ihr könnt auch da vorne lesen. Aber diese Folie geht dann weiter und die Bibel könnt ihr dann aufgeschlagen lassen, weil wir immer wieder da zurückkommen. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 4, ab Vers 3 und 4, lesen wir Folgendes. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jesus steht unmittelbar bevor er seinen öffentlichen Dienst antritt. Er hat sich von seinem Cousin Johannes taufen lassen. Da ist der Heilige Geist in einer irgendwie neuen Qualität noch auf ihn gekommen. Er hat dieses Zeugnis des Vaters über seinem Leben ausgesprochen bekommen. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann wird Jesus in die Wüste geführt, wo er 40 Tage in Einsamkeit, im Gebet verbringt. Und die Bibel sagt uns, er hat diese 40 Tage lang gefastet. Wir können also ruhig mal festhalten, Jesus hat gefastet, immer wieder. Also Fasten ist gut, weil Jesus hat es uns vorgemacht. Aber warum? Das soll uns heute Morgen beschäftigen. Die Antwort haben wir eigentlich schon gehört. Jesus hat gesagt, weil der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Merkst du, das ist eine dieser Aussagen, wo wir merken, wie dringend wir auf Offenbarung angewiesen sind. Brot steht hier stellvertretend für menschliche Selbstversorgung. Was brauchen wir zum Leben? Nahrung, Kleidung, ein Dach über dem Kopf. Und weil der Mensch für all diese Dinge selber sorgen kann, hat er das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff. Ich bin ein Selbstversorger. Das Wort Gottes öffnet uns das ganze Panorama und zeigt uns, wie falsch diese Einschätzung letztlich ist. Der Mensch, der meint, er könne für sich selber besorgen, was er zum Leben braucht, er täuscht sich. Er ist blind für die wirkliche Realität, dass alles zuerst von Gott kommt. Der Mensch lebt von Gottes Versorgung. Wir sind viel stärker von Gott, von seiner Versorgung, von seiner Gnade, Barmherzigkeit und so weiter abhängig, als wir das unmittelbar wahrnehmen. Und nicht nur in unseren Bemühungen, uns zu versorgen. Ich meine, alles, was wir machen, geht ja Gottes Vorsorge voraus, dass wir überhaupt Gesundheit haben, um uns zu versorgen, überhaupt Begabung haben, überhaupt eine Arbeitsstelle und. Nein, es gibt ja noch ganz viele Bereiche in unserem Leben, wo wir uns gar nicht selber versorgen können, wo wir einfach darauf angewiesen sind, dass Gott uns beschenkt. Friede mit Gott. Meine Identität vom Vater, dem Schöpfer, geliebt. Meine Sicherheit, wie wir es gehört haben, mein Leben getragen, weil er mir zur Seite steht. Mein Lebenssinn, dass ich von Gott berufen bin und nun unterwegs einmal seine Gegenwart genießen zu dürfen und. So viele Bereiche, wo wir uns nicht selber versorgen können. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern du und ich, wir sind komplett abhängig von Gott. Wir leben aus jedem Wort aus Gottes Mund. Was hat das mit Fasten zu tun? Nun, Fasten heißt eigentlich nichts anderes, als ich mache mich dieser Abhängigkeit bewusst. Das ist Fasten. Indem ich das Brot weglasse, von dem ich vermeintlich lebe, erfahre ich, was es bedeutet, wenn ich verpasse, was aus Gottes Mund kommt. Ich erfahre Abhängigkeit. Ich erfahre Mangel, all die schon mal gefastet haben. Ich erfahre Verlangen nach Essen. Kommen später auf diese drei Stichworte zurück. Ich erfahre, was mir fehlt, und in dieser Erfahrung gewinne ich Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Sehnsucht nach seinem Lebenswort in mein Leben hinein. Das ist der Inhalt des Fastens. Und wir können jetzt sagen, ja okay, aber das weiß ich ja alles. Dafür muss ich doch nicht fasten. Naja, kann sein. Aber hast du vielleicht auch schon selber gesagt oder jemand hat es zu dir gesagt, das kannst du dir jetzt nicht vorstellen, das musst du erfahren. Hast du das auch schon gehört, diesen Satz? Es gibt Dinge, da kann man zwar alles darüber wissen, aber es ist nicht dasselbe, als wenn man es erfahren hat. Nehmen wir die Geburt eines Kindes. Ja, wir haben schon alle in Filmen so Geburtsszenen gesehen, dass da die Wehen kommen und dann kommt das Kind und dann muss man die Nabelschnur durchschneiden. Ja, das wissen wir ja alle. Aber wenn es ernst gilt, heutzutage, besucht man dann noch so einen Geburtsvorbereitungskurs. Und heutzutage sind ja die Männer dann da auch dabei. Und man lernt alles über die Geburt. Also ich war dann froh, dass ich nur beim halben Kurs dabei sein musste. So mehr das Technische. Aber naja, man könnte sagen, jetzt weiß ich alles. Aber wir können dann im Foyer ruhig mal so ein bisschen auch darüber sprechen, wie hast du die Geburt deines Kindes erlebt? Und du wirst ganz sicher hören, es war, das kannst du dir nicht vorstellen, das musst du erlebt haben. Und zwar sagt die Frau das und der Mann sagt es und beide meinen ein bisschen etwas anderes, ist klar. Aber wir spüren, es gibt, die Erfahrung hat eben auch eine Kraft. Wissen und erfahren ist nicht ganz dasselbe. Und ich möchte einfach mal diesen Anstoß in unsere Mitte legen. Die Bibel sagt gar nicht so viel darüber, warum wir fasten sollen. Aber könnte es sein, dass ich diesen Mangel, Hunger und Schwäche, diese Abhängigkeit von Nahrung, dieses Verlangen nach Hamburger, dass ich das erfahren sollte ab und zu, um diese Sehnsucht nach Gottes Gegenwart zu verstärken. Bevor wir weitergehen, möchte ich noch einmal diese Warnung einschieben. Fasten hat mit Verzicht zu tun. Und deshalb ist der Leistungsgedanke im Fasten, also der Verdienstgedanke, ganz nah. Aber beim Fasten geht es nicht darum, uns besser bei Gott darzustellen. Es geht nicht darum, Gott zu beeindrucken. Es geht nicht darum, Gott meine Ernsthaftigkeit zu beweisen, meine Leidensbereitschaft, was auch immer. Es geht beim Fasten gar nicht darum, Gott zu bewegen. Es geht darum, dass mein Herz bewegt wird. Jesus und auch der Apostel Paulus haben beide darauf hingewiesen, dass wir gerade beim Fasten unsere Motive ganz sorgfältig im Blick behalten müssen. Paulus hat das so ausgedrückt: Es gibt diese Frömmigkeit, und da redet er unter anderem vom Fasten, die hat den Anschein besonderer Weisheit. Heute würde man das vielleicht ein bisschen anders ausdrücken, würde man vielleicht sagen, hat besondere Vollmacht. Weißt du, das Gebet wirkt nicht. Dann sagst du, okay, jetzt hat es nicht gewirkt, lass uns noch fasten, vielleicht wirkt es dann. Darum geht es nicht. Es gibt diese Frömmigkeit, die hat den Anschein von besonderer Weisheit. Aber, sagt Paulus, das ist ein selbstgewählter Gottesdienst. Diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper, das ist alles ohne jeden Wert. Es dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Das ist ein recht hartes Urteil. Wenn die Motive im Fasten nicht stimmen, dann geht es darum, das eigene Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Das ist schon noch krass. Geltungsbedürfnis? Haben wir überhaupt im Fasten ein Geltungsbedürfnis? Ich meine, es ist genau der Punkt. Hören wir doch mal fein in unser Herz hinein. Warum Geltungsbedürfnis? Weil es uns immer wieder viel zu billig und viel zu einfach scheint, das unermesslich große Geschenk der Vergebung einfach anzunehmen. Wir wollen vor Gott auch etwas vorweisen können, einen Beitrag leisten. Und da bietet sich dieses Schonungslose mit sich selber eben gerade an. Ja, ich glaube, wir Schweizer sind da besonders gut darin. Bei jeder Einladung registriert man haargenau, wie sehr man wohl in Schuld steht und sucht sich dann zu revanchieren, dass man schön quitt sind. So ticken wir, so sind wir geprägt. Eine kulturelle Prägung. Wir empfinden, der Geber steht oben, der Empfänger steht unten und wir sind schlicht und einfach zu stolz, um einfach zu empfangen. Ist das nicht so? Das ist ein Teil dieses Stolzes, welcher die Bibel eigentlich Sünde nennt. Selber wollen. Zu Jesus umkehren heißt, sich eingestehen, alles, was ich vor Gott vorweisen kann, kommt durch Jesus. Hat mir Jesus geschenkt. Meine eigene Gerechtigkeit zur Seite schieben. Epheser 2, Vers 8 lesen wir, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst, sie ist Gottes Geschenk. Und sie gründet auch nicht auf menschlichen Leistungen, sodass sich niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Im Glauben empfangen. Unserem Geltungsbedürfnis zum Trotz, wir brauchen und wir können Gott nicht beeindrucken. Das ist das Wunderbare an seiner Gnade. Sie ist vollkommen. Stell dir mal Folgendes vor. Der berühmteste Maler aller Zeiten, weiß nicht, Van Gogh, Michelangelo, irgendwie so jemand, will dich porträtieren und er malt ein Bild von dir. Und nach einer längeren Zeit legt er den Pinsel zur Seite, steht voller Stolz auf, kommt auf dich zu, umarmt dich und sagt, so gut ist mir ein Bild noch nie gelungen. Komm und schau, ein Meisterwerk. Und du schaust dieses Bild an, nimmst ihm den Pinsel aus der Hand und sagst, das ist schließlich ein Porträt von mir. Also geht es um mich, also will ich auch 2, 3 Striche tun. Und du nimmst diesen Pinsel, tauchst ihn in irgendeine Farbe, machst irgendeinen Strich. Horror, oder? Das Bild wäre zerstört. Das würden wir nie machen. Aber schauen wir mal, was Jesus für uns gemacht hat. Er kam auf diese Welt als Gott. Wird er Mensch. Er hat unsere Schuld am Kreuz bezahlt, damit wir, ja, bildlich gesprochen, wie Platz getauscht haben mit ihm. Seine Gerechtigkeit für mich, meine Unzulänglichkeit für Gott. Jesus musste das am Kreuz dann bezahlen, die Schuld auf sich nehmen, die Strafe tragen. Wir können sagen, wer zu Jesus umgekehrt ist, der kann vor Gott bestehen. Nicht nur er kann vor Gott bestehen, er wird vor Gott bestehen. Wenn Gott uns als Richter, gerechter Richter anschaut, sieht er eigentlich nicht mich, sondern er sieht die Gerechtigkeit von Jesus an uns. Wie wollen wir da sagen? Jetzt muss ich dem noch etwas hinzufügen. 2, 3 Striche. Ich muss mehr fasten, damit das reicht. Unmöglich. Darum geht es nie. Lass uns darauf vertrauen. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann sind wir vollkommen gerettet. Dann sind wir vollkommen gerecht gemacht. Dann ist mir vollkommen vergeben. Ich kann nichts hinzufügen. Und natürlich, wollen wir dann mit Dankbarkeit für Gott leben, ihm dienen, mit aller Kraft, mit unserem ganzen Leben, aber weil wir als Kinder Gottes dazu berufen sind. Und nicht, um zu ergänzen, was an meiner Gerechtigkeit noch fehlen würde. So, Gott nicht beeindrucken. Und wenn wir das jetzt abspeichern und innerlich dazu nicken, da gibt es noch einen zweiten Clip, das ist schon verrückt. Weißt du, was dann passieren kann? Dass in uns der Gedanke aussteigt, ja gut, Gott kann ich nicht beeindrucken, aber zumindest meine Mitmenschen. Und das hat Jesus an den Frommen seiner Zeit so konsequent korrigiert. Matthäus 6 sagt er, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf, wie die Heuchler, damit die Leute euch ansehen, dass ihr fastet. Ich sage euch, solche haben ihren Lohn damit schon erhalten. Nein, wenn du fastest, soll das niemand dir ansehen. Und du sollst es nicht herumposaunen. Nur dein himmlischer Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Lass mich das ganz stark betonen. Keiner soll fasten, ohne seine Motive zu prüfen. Sorgfältig, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Jesus, ich will dich nicht beeindrucken und ich will nicht andere Menschen beeindrucken. Ich will mich schlicht und einfach von dir abhängig machen. Darum keine große Sache. Aber jetzt zurück zu dieser Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, die uns antreibt. Ich lese noch einmal unseren Bibelvers. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Was erfahren wir, wenn wir fasten? Also bei mir geht das ganz schnell. Ich habe sofort Hunger. Ich habe doch immer wo im Büro meine Snacks, die ich da als Notvorrat haben muss. Und ganz schlimm ist für mich der Sonntagmorgen. Weil wir essen zur selben Zeit wie sonst unter der Woche. Und wenn ich da vorne am Predigen bin, wäre ich eigentlich am Znüni. Also wenn die Predigt beginnt, jetzt ist der kritische Punkt schon überstanden. Schau mal dieses Teller an. Stell dir vor, wie du da sitzt. Was machst du für eine Erfahrung? Du erfährst, mir fehlt etwas. Mir fehlt etwas, mir fehlt Essen. Ich habe einen Mangel. Und dieser Mangel führt dazu, dass meine Leistungsfähigkeit rapide abnimmt. Ich werde ein bisschen aggressiver und fahriger. Wir merken auch sehr bald, dass wir wirklich abhängig sind von Nahrung. Sportler kennen das bestens. Also müssen wir mal schauen, was diese X-Alp-Typen, die da unterwegs sind, was die jeden Tag futtern. Das können wir uns wohl kaum vorstellen. Ich bin einmal, diese Erinnerung habe ich noch, wir sind da mit dem Fahrrad auf Übenberg gefahren und im Anhänger ein, zwei Kinder. Und ich habe nicht gemerkt, wie ich mich ausgegeben habe. Und dann war Zeit zum Umkehren. Und da ging es nur noch darum, runterzufahren. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe aus Unterzuckerung so zu zittern begonnen, dass ich nicht mehr bremsen konnte. Ich musste anhalten, mich ein bisschen erholen, um es überhaupt den Berg runter nach Hause zu schaffen. Abhängig. Wir sind abhängig von Nahrung. Und wenn du noch nie gefastet hast, dann kannst du in der nächsten Woche mal einfach ein paar Stunden auf frische Wasser verzichten. Und du merkst deine Abhängigkeit. Und neben Mangel und Abhängigkeit spürt man dann sehr schnell ein ganz starkes Verlangen, wieder zu essen. Diese drei Erfahrungen machen wir, wenn uns Brot fehlt. Und ich glaube, beim Fasten geht es eben nicht darum, Gott zu beeindrucken, sondern es geht darum, diese Erfahrungen, Mangel, Abhängigkeit und Verlangen auf unser geistliches Leben zu übertragen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Genau dasselbe, eins zu eins, lassen sich diese Erfahrungen auf unseren inneren Menschen übertragen. Und das Erfahren dieser Bedürftigkeit leitet uns zu einer geistlichen Antwort, die eben genau unsere Jesus-Beziehung immer wieder erfrischt. Lasst uns durchgehen. Mangel. Wenn man so richtig Hunger hat und merkt, mir fehlt etwas. In diesem geistlichen Mangel wäre mein innerer Mensch, man spürt das nicht gleich, ist ja klar, aber in diesem geistlichen Mangel wäre mein innerer Mensch, wenn Jesus nicht in mein Leben getreten wäre. Und diese Erfahrung, die bewirkt Dankbarkeit. Sogar wenn unser äußeres Leben bedrängt ist, darf der innere Mensch durch jedes Wort aus dem Mund Gottes Versorgung erleben. Das ist das, was Rudi uns auch erzählt hat vorher. Die Bibel sagt, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben mit Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Wenn du fastest, kommt diese Erfahrung vom Mangel automatisch. Darum musst du nicht besorgt sein. Aber dann nimm diese Erfahrung und je stärker du sie wahrnimmst, desto mehr danke Gott ganz bewusst für die Versorgung deines inneren Menschen, die er dir schenkt. Gehen wir gleich weiter. Abhängigkeit. Genauso wie wir abhängig sind von Nahrung, von Kalorien, Vitaminen, genauso ist unser innerer Mensch von einer geistlichen Versorgung abhängig. Und wenn man das erfährt, ich glaube, das führt uns zu Demut. Zu merken, ich kann mich nicht selber versorgen. Ich bin darauf angewiesen, dass Gott mich versorgt. Jesus hat gesagt, bleibt in mir, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt sagst du, ja, das weiß ich. Okay, ich auch. Aber lebe ich das? Vergesse es immer wieder. Und habe dann das Gefühl, mit genügend Selbstdisziplin, mit meinen guten Vorsätzen komme ich schon ans Ziel. Seine eigene Abhängigkeit wahrnehmen, demütig vor Gott stehen, nicht aus einer vermeintlichen Position der Stärke, ich schaffe das, sondern aus der Position der Abhängigkeit, ich kann es nicht. Das ist so heilsam. Das brauchen wir immer wieder. Und wir werden zu dieser Erfahrung geleitet, aus Demut. Demut zu lernen ist vielleicht unangenehm. Aber die Bibel sagt, gerade wenn wir schwach sind, sind wir stark, weil Gottes Wirken in uns Raum gewinnt. Und so möchte ich Folgendes unterstreichen. Wenn du fastest, nimm diese Abhängigkeit ganz bewusst wahr. Und nimm diese Erfahrung zum Anlass, Gott und seiner Kraft Raum zu geben, demütig einzugestehen, ich kann es nicht selber, ich brauche dein Wirken. Das Letzte, Verlangen. Ja, das ist doch so eindrücklich. Also, wenn du 2-3 Tage fastest, plötzlich fällt dir auf jedem Lastwagen oder so, sind diese Bilder abgebildet, Fleisch und sogar Gemüse findet man plötzlich. Wer Hunger hat, entwickelt ein starkes Verlangen. Und schau, diese Erfahrung ist so genial. Wenn du dich heute Morgen gefragt hast, wie stark ist mein Verlangen, Jesus zu begegnen, sagst du, ja, ich will ihm schon begegnen, ja, wäre cool, wenn er... Aber Verlangen ist etwas anderes. Ist ein Sehnen, ist ein Reißen. So wie wir nach Nahrung verlangen, diese Erfahrungen ummünzen, um sich nach Gottes Gegenwart zu sehnen. Und das bewirkt Hingabe. Ganz neu zu sagen, Jesus, nur dich. Psalm 73, Vers 25 sagt, wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wunderschöner Bibelvers. Aber weißt du was? Die meiste Zeit, wenn wir das lesen, wären wir glatt am Lügen. Weil es gar nicht stimmt. Mein ganzes Verlangen nur nach dir. Ja, nein. Aber diese Erfahrung, Verlangen nach Nahrung zu haben, kann uns da helfen. Psalm 63, Vers 2. Gott, mein Gott bist du. Dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. So verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Wunderschöner Vergleich. Genau darum geht's. Wenn du fastest, nimm dieses Verlangen ganz bewusst wahr und nimm es als Vorlage, als Vorbild, um Jesus zu suchen, seine Gegenwart, dich ihm hinzugeben. Das ist der Inhalt des Fastens. Um diese Erfahrungen geht es. Und weißt du, was das Praktische ist beim Fasten? Weil die Essenszeiten so einen festen Platz in unserem Leben haben, in unserem Tagesablauf, ist der geniale Nebeneffekt, wenn wir fasten, haben wir automatisch Zeit, um mit diesen Erfahrungen vor Gott zu kommen und im Gebet, im Bibellesen, mit ihm unterwegs zu sein. Okay. Ich hoffe, der Heilige Geist kann etwas in uns bewegen, Sehnsucht nach Gottes Begegnung stärken. Also ich möchte ganz stark unterstreichen, Fasten ist ja nur eine Form. Vielleicht ist es bei dir aus gesundheitlichen Gründen gar nicht angebracht zu fasten. Vielleicht ist es aus rein organisatorischen Gründen fast nicht möglich. Und je nach Arbeit, wo du gerade dran bist, ist es auch nicht weise zu fasten bei dieser Hitze. Bleiben wir ganz entspannt. Es ist nur eine Form. Aber seien wir doch kreativ, um diese Erfahrungen von Mangel, Abhängigkeit und Verlangen in unserem Leben wahrzunehmen und diese Erfahrungen als Ausgangspunkt zu nehmen, um sie auf unseren inneren Menschen zu übertragen. Ich möchte schließen mit einigen praktischen Hinweisen, falls jemand heute aus dem Gottesdienst geht und sagt, das will ich umsetzen. Erstens, Fastezeit muss man planen, sonst geht es nicht. Man ist ja ein bisschen weniger leistungsfähig, man hat Verpflichtungen gegenüber anderen. Das muss man sich vielleicht einen Zeitpunkt suchen, wo das überhaupt geht. Man muss sich absprechen mit allen, die mit betroffen sind. Es geht nicht darum, dass ich mein geistliches Ego-Ding durchziehe und dann meine liebe Frau mit den Kindern allein irgendwie einen Riesenstress hat. Ich glaube, das kann auch nicht der Sinn sein. Ich habe gemerkt, am Abend beginnen, die Abendmahlzeit auszulassen, ist viel einfacher als am Morgen. Weil dann wird so um 11 Uhr wird es dann wirklich hart. Und ich würde empfehlen, nicht nur den Termin zu planen, sondern auch die Zeit mit Gott zu planen. Was will ich in dieser Zeit dann machen? Vielleicht ein biblisches Buch auswählen und sagen, das will ich dann durchlesen. Die Zeiten mit Gott ganz bewusst begehen, vielleicht mit einem Tagebuch. Und dann immer wieder Haltung prüfen. Was ist mein Motiv? Und auch auf die Gesundheit achten. Zu eigenen Grenzen stehen, das ist genau der Kern des Fastens, die Abhängigkeit zu spüren, also nicht etwas durchziehen, weil man sich es irgendwie vorgenommen hat. So, praktischen Tipps. Wir schließen mit dieser Sehnsucht nach frischem Wind. Eine Zeit des Fastens könnte dir Impulse geben, aber du kannst auch eigene Formen suchen. Was mein Anliegen ist, dass wir den geistlichen Mangel immer wieder wahrnehmen und Jesus die Gelegenheit geben, diesen auszufüllen. Und so würde ich gerne mit uns beten, dass Jesus uns hilft, nicht nur auf den äußeren Menschen zu schauen, sondern den inneren Menschen vor Augen zu haben. Mangel, Abhängigkeit, Verlangen. Und ich möchte auch darum beten, um die Antwort, Dankbarkeit, Demut, Hingabe, dass Jesus uns hilft, diese Erfahrungen zu machen. Ich lade dich ein, mitzubeten. Jesus, ich danke dir für diesen so wichtigen Hinweis. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sondern wir sind angewiesen, immer wieder auch diese geistliche Nahrung, diese Zeiten mit dir zu suchen und deine Versorgung zu erleben. Jesus, du siehst unsere Sehnsucht, frischen Wind auf meine Jesus-Beziehung. Und ich glaube wirklich, dass Fasten eine Möglichkeit sein könnte. Und ich bitte dich jetzt einfach für uns alle, dass du uns hilfst, unseren geistlichen Mangel wahrzunehmen. Und mit großer Dankbarkeit immer wieder von dir zu empfangen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, unsere Abhängigkeit von dir wahrzunehmen und immer wieder in Demut vor dich zu kommen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, so ein geistliches Verlangen nach dir zu erfahren, dass uns immer wieder neu zu einer Hingabe leitet, wo wir sagen, Jesus, mein ganzes Leben gehört dir. Es geht um dich. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen. Darf ich die Band nach vorne bitten? Wir dürfen das jetzt nämlich gerade umsetzen, indem wir das Abendmahl feiern miteinander. Schau, das Abendmahl, da nehmen wir in den Blick, dass es Jesus selber ein Herzensanliegen ist, dass diese Begegnung mit ihm immer wieder stattfindet. Jesus hat gesagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passafest mit euch zu feiern, als er da dieses Abendmahl eingesetzt hat. Und als Zeichen dafür, dass die Beziehung nicht abbricht, auch wenn er dann ja bald darauf in den Himmel zurückging, hat er dieses Mahl eingesetzt. Und er hat gesagt, so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Die Beziehung ist eben nicht abgebrochen, sondern das Abendmahl heißt ja auch Gemeinschaftsmahl. Und das nicht nur Gemeinschaft untereinander in der Gemeinde gemeint, sondern auch Gemeinschaft mit ihm. Dafür hat er es eingesetzt. Das Abendmahl ist aber nicht einfach ein Gefühl, sondern hat ja auch eine klare Botschaft. Wir nehmen Brot und diesen Traubensaft in die Hand, nehmen sie in uns auf und erinnern uns daran, Jesus musste am Kreuz sterben, damit dieser Friede mit Gott, dass diese Beziehung überhaupt möglich ist. Jesus hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und vom Brot esst, ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und als er nach dem Essen den Becher nahm und Gott dafür dankte, sagte er, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Und wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und das wollen wir jetzt tun miteinander.